Heute Morgen predige ich über Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Da sagt Jesus zu uns, beziehungsweise damals zu dieser Gemeinde: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, er, der öffnet, sodass niemand schließt, und schließt, sodass niemand öffnet. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe bewirkt, dass vor dir eine Tür offen steht, die niemand schließen kann. Denn du hast geringe Kraft und hast trotzdem mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich bringe es dahin, dass Leute aus der Synagoge des Satans, aus denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will machen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nicht mehr hinauskommen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, schreiben, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, es geht hier um jemand, der Schlüssel hat und eine offene Tür verspricht. Die Frage, welche Erfahrungen haben Sie mit Türen gesammelt in Ihrem Leben, wäre ja ganz interessant, so ganz allgemein. Vorhin, als Sie reinkamen, war die Tür offen, Sie wurden freundlich begrüßt, vermute ich mal. Neuerdings gibt es ja viele Türen, da braucht man noch nicht mal die Klinke in die Hand zu nehmen, die geht automatisch auf, elektronisch gesteuert. Vielleicht gab es aber auch Türen in Ihrem Leben, wo Sie davor standen und Sie hatten den Schlüssel vergessen, obwohl Sie ja eigentlich Zugang hatten. Oder vielleicht die Tür vor einem Arztzimmer oder einem Krankenhauszimmer, wo Sie ängstlich warteten: Was wird da jetzt für eine Diagnose, was für eine Nachricht auf mich zukommen? Kann ich dann mit dem leben, was ich da höre, aus dieser Tür heraus? Vielleicht tauschen Sie nachher mal, wenn Sie sich unterhalten, ein bisschen aus über Erlebnisse mit Türen. Vielleicht wollten Sie auch irgendwo in den letzten Tagen Ihr Auto öffnen und die Tür war zugefroren. Sie hatten den Schlüssel und es gehörte ihnen und sie kamen trotzdem nicht rein, zunächst. Jesus verspricht eine offene Tür für diese Christen hier in der Gemeinde von Philadelphia. Er begegnet als derjenige, der den Schlüssel Davids hat. Was ist mit dem David? Er war ein berühmter König, der einmal die Zusage Gottes bekam, in Ewigkeit würde auf seinem Thron jemand sitzen. In Ewigkeit, das war ein Hinweis auf diesen Messias, der Davids Sohn, der in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzen würde und regiert auf Jesus. Später gab es mal eine Zeit, wo es in Israel nicht so gut ging und da wurde ein Palastvorsteher rausgeschmissen, der hieß Sibna, weil er sich übel verhalten hat. Und in Jesaja 22, Vers 22 spricht Gott von seinem Nachfolger Eliakim, dem neuen Palastvorsteher, und sagt: Er hat die Schlüssel Davids. Das heißt, er regelt den Zugang zum König, zum Palast. Er verwaltet alles. Und wenn Jesus sagt, ich habe die Schlüssel Davids, dann bedeutet das, ich regele den Zugang zu dem König der Könige, zu Gott. Das heißt, wenn du mich kennst, kennst du eine offene Tür zu diesem wunderbaren Gott in der Ewigkeit. Die Schlüssel Davids, ein Bild der Vollmacht. Er hat damals die Vollmacht ein bisschen delegiert. Er hatte ja dem Petrus auch das Amt der Schlüssel übertragen. Vielleicht wissen Sie das. Er durfte mit seiner Pfingstpredigt den Juden das Himmelreich aufschließen und bei dem Besuch bei dem römischen Offizier Cornelius hat er auch den Heiden das Himmelreich aufgeschlossen. Das heißt, sie kamen zum Glauben und hatten damit Zugang zu diesem Reich der Erwählten. Die Vorstellung ist, das neue Reich Davids ist mit dem Messias angebrochen und er gewährt Zugang zu diesem Reich der Erwählten. Der Zugang geschieht natürlich durch Glauben. Hier heißt es, dass er auch Zugang zur himmlischen Stadt Jerusalem gewährt, aber Jesus schließt nicht nur auf, er schließt auch zu. Und ich vermute, wir haben ebenso viele Erlebnisse mit offenen wie auch mit verschlossenen Türen, die uns beeindrucken. Und in der Bibel gibt es beides. Da gab es die Zeit von dem Noah, der baute seine Arche. Die Leute haben ihn wahrscheinlich ein bisschen komisch betrachtet dabei. Und als es dann soweit war, hieß es, Gott schloss hinter ihm zu. Ich könnte mir vorstellen, als dann diese katastrophale Regenfälle kamen und das Wasser auch von unten stieg, dass manche versucht hatten, noch in diese Arche reinzukommen, aber die Tür war zu. Oder das Volk Israel, als sie aus Ägypten durch die Wüste zogen und an die Grenze zum Land Kanaan kamen, hat Gott ihnen eine offene Tür in diesem Land versprochen. Er sagte, ich gehe mit euch, ihr kommt da rein. Sie haben 12 Kundschafter reingeschickt und 10 von den 12 waren der Meinung, wir kommen da nicht rein. Die Leute sind zu groß, die Städte zu befestigt, wir schaffen das nicht. Die fressen uns auf im Lande. Und dann sagten sie, oh, wir kommen da nicht rein, wir gehen zurück nach Ägypten. Das heißt, als die Tür offen war, wollten sie nicht gehen. Und dann sagt Gott, gut, wenn ihr nach Ägypten zurückgehen wollt und denkt, ihr kommt da nicht rein, werdet ihr nicht reinkommen. Ihr könnt die nächsten 40 Jahre in der Wüste spazieren gehen, bis ihr alle gestorben seid. Und eure Kinder, von denen ihr denkt, dass die Bewohner des Landes sie auffressen, die werden dann in das Land kommen. Ja, jetzt war also die Tür zu und jetzt sagen sie, nein, jetzt gehen wir hinein, haben Soldaten mobilisiert, um das Land zu erobern und erfuhren eine vernichtende Niederlage. Es heißt, als die Tür offen war, wollten sie nicht. Und als die Tür verschlossen war, sagten sie, jetzt marschieren wir und dann hat es nicht geklappt. Bei Gott gibt es offene Chancen, die muss man nutzen. Und es gibt dann auch wieder Zeiten, wo eine Tür zu ist und da kann man nichts bewegen, auch nicht einen Zutritt erzwingen. Ich denke an einen Mann wie Voltaire, bekannt im Umfeld der Französischen Revolution, der sein Leben lang sehr intelligent war, aber Gott verspottete, er verehrte die Vernunft. Und was ich gehört habe, war, dass er an seinem Lebensende sehr klägliche Zeiten hatte und dann eine Umkehr zu Gott auch suchte, weil er feststellte, ich habe das ganze Leben in einer falschen Richtung gelebt und diese Umkehr ist eben nicht gelungen. Das heißt, diese Tür zu Gott war zu. Er hatte die Zeit seiner offenen Chancen offensichtlich hinter sich. Ich sage immer scherzhaft so eine Frage, wann kann man am leichtesten jemand zur Tür reinlassen? Die Antwort ist einfach, wenn er davor steht. Und es gibt eben auch im Leben Zeiten, wo Jesus vor der Tür des Lebens steht und sagt, ich möchte jetzt in dein Leben reinkommen und dann ist es relativ einfach, ihm die Tür zu öffnen, im Gebet zu sagen, Herr Jesus, da bin ich, vielen Dank, dass du auch da bist. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sich vor dieser Tür nichts regt und man auch nichts erzwingen kann. Jesus öffnet Türen, er schließt aber auch Türen. Das eine ist eine Einladung und das andere auch eine Warnung. Von dieser Gemeinde hier heißt es, dass sie geringe Kraft hat, also entweder sind es wenig Leute gewesen oder bei denen lief kein riesiges Programm. Sie waren einfach nur treu zu Jesus, obwohl sie von außen unter Druck gesetzt wurden durch fromme Juden. Die sagten, das ist doch alles Blödsinn, was ihr macht. Auf dem Weg kommt ihr nie zu Gott. Ihr müsst das Alte Testament verwirklichen, gesetzlich leben und dann werdet ihr in das Himmelreich kommen. Ja, heute haben wir diese Juden nicht, die uns bedrücken würden, aber ich denke, dass auch heute genügend Leute gibt, die diese Botschaft von Jesus wegschieben. Ich denke, dass mancher schon gehört hat, wenn er wirklich überzeugt von Jesus sprach, dass ihn einer ganz naiv fragte, sag mal, zu welcher Sekte gehörst du eigentlich? Ja, das ist so ungewöhnlich, dass man jemand begegnet, der Glaubensgewissheit hat und sagt, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, ich lebe mit Jesus. Dass manche nur noch fragt, das kann ja eigentlich nur noch eine Sekte sein. Das heißt, irgendwas so im Winkel, irgend so ein Grüppchen. Christsein bedeutet Christus im Herzen haben. Und da gibt es mindestens 5 Missverständnisse des Christseins, mit denen man das Zentrum wegschiebt. Wahrscheinlich werden Sie beim Nachdenken noch viel mehr Missverständnisse finden. Ich erwähne einmal 5 Missverständnisse des Christseins. Das eine ist das religiöse Missverständnis. Da heißt es, ich habe doch auch meinen Glauben. Finde ich nicht schlecht. Aber das sagt ja gar nichts. Glauben ist wertfrei. Die Frage ist, was ist das Objekt des Glaubens? Und darum geht es. Ich habe meinen Glauben, sagt gar nichts. Christus möchte das Objekt sein. Das zweite Missverständnis ist das kirchliche Missverständnis. Ich bin getauft, also bin ich doch Christ. Taufe ist nicht schlecht, sie ist das Etikett für ein Leben. Aber wenn Sie irgendwo in ein Warenhaus gehen, kaufen Sie dann die Waren, weil da so ein schönes Etikett draufklebt? Oder kaufen Sie die Waren, weil Sie die Ware haben wollen und sagen, gut, auf dem Etikett steht, was es ist? Wenn die Taufe das Etikett ist, dann müsste Christus der Lebensinhalt sein, damit beides übereinstimmt. Getauft sein alleine reicht nicht. Es war das kirchliche Missverständnis des Christseins. Das dritte ist das soziale Missverständnis. Ich tue doch viel Gutes, ich übe Nächstenliebe. Ist nicht schlecht, Nächstenliebe zu üben, Gutes zu tun. Auf mancher Beerdigung hört man, zwischen den Zeilen oder direkt ausgesprochen, er hat sich das Himmelreich oder die ewige Ruhe verdient. Die Frage, womit? Werde ich durch mein Gutes tun vollkommen, fehlerfrei und kann damit einem vollkommenen Gott begegnen? Das wäre für mich neu. Das vierte ist das moralische Missverständnis. Ich habe doch keiner Fliege etwas zuleide getan. Ich tue nichts Böses. Solche Menschen sind mir noch nie begegnet, die nichts Böses tun. Ich bin auch keiner davon. Es kann nur ein großes Maß an Selbsttäuschung beinhalten und an, ja, einer falschen Perspektive. Das politische Missverständnis ist heute weit verbreitet, gerade im kirchlichen Bereich, wo man sich auch christlich engagiert für Abrüstung, für Frieden, für Umweltschutz, für Südamerika vor einiger Zeit noch, für Südafrika, für oder auch gegen. Habe ich mich nicht dafür engagiert, für die Wiedervereinigung? Was wurde da gebetet? Da waren Hunderte und Tausende von Leuten zusammen. Ich engagiere mich. Aber wenn ich mich engagiere, ist das auch nicht das Christsein. Das Zentrum des Christseins ist nicht mein Engagement, sondern eine Person. Und das ist Christus. Ich hatte also 5 Missverständnisse aufgezählt. Ich wiederhole sie. Das religiöse, das kirchliche, soziale, moralische und politische. Wenn Sie nachdenken, können Sie sicher noch 5 hinzufügen. Christsein bedeutet immer mit Christus leben, eine persönliche Lebensbeziehung zu ihm haben. Und das andere sind eigentlich unbewusste Versuche, am Zentrum vorbeizugehen. Diese Kritiker hier der Gemeinde werden als Synagoge Satans bezeichnet. Ein hartes Wort. Es bedeutet nicht, dass in der Bibel alle Juden als Synagoge Satans bezeichnet werden. Es gilt für diese Juden hier in Philadelphia. Das heißt, mancher Kritiker am christlichen Glauben weiß gar nicht, wessen Werkzeug er ist. Ich wiederhole das. Mancher Kritiker am christlichen Glauben weiß gar nicht, wessen Werkzeug er ist. Die Bibel spricht hier ziemlich deutlich. Man kann Werkzeug des Satans sein, ohne es zu wissen und dabei vielleicht noch meinen, man würde auf der Seite Gottes gute Argumente vertreten. Von diesen Juden heißt es, sie würden dieser christlichen Gemeinde zu Füßen fallen und erkennen, dass Jesus sie geliebt hat. Das ist genau die Umkehrung dessen, was Juden erwarten. Juden erwarten, dass am Ende der Zeit, wenn alle Völker nach Zion kommen und erkennen, dass dort Gott ist, diese Heidenvölker alle vor den Juden zu Füßen fallen und sagen, nur bei euch ist Gott. Steht in der Bibel. In Jesaja 60 zum Beispiel, Vers 14. Und jetzt ist hier genau die Umkehrung, dass also nicht die Leute den Juden zu Füßen fallen, sondern die Juden den Christen und erkennen, dass die von Jesus geliebt sind. Das kann zweierlei bedeuten. Entweder, dass diese Leute zum Glauben kommen an Jesus und deshalb ihn anbeten, oder dass sie gezwungenermaßen zu Füßen fallen und nur noch Gottes Gericht erfahren und dann dort eben auf dem Boden liegen und sagen, die anderen sind schon geliebt von Jesus, aber wir haben es leider verpasst. Ja, ein Jude, der zu Füßen fiel, war Saulus, der Christen verfolgen wollte und dabei zu einem Christen wurde, und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Es gibt auch andere Leute, die aus aggressiven Verfolgern zu gläubigen Vertretern des christlichen Glaubens werden. Ein Freund, der auch eine Gemeinde leitet, erzählte mir von einem Mann, dessen Frau in die Gemeinde der Christen ging und er war immer aggressiv, wenn sie ging. Und das steigerte sich von Mal zu Mal, bis er zuletzt sagte, weißt du, wenn du jetzt wieder gehst, bringe ich dich mit diesem Messer um, wenn du wiederkommst. Und sie wusste, dass das ernst gemeint war, das waren keine hohlen Phrasen. Sie ging trotzdem. Und als sie zurückging, bat sie die Gemeinde doch intensiv, ja, zu beten, nicht auseinanderzugehen. Und das haben die Leute getan. Sie hätte natürlich auch die Polizei bestellen können, sagen, ich brauche Personenschutz, geht mit mir nach Hause. Der Mann wartete tatsächlich mit dem Messer auf sie. Aber er warf dann das Messer weg und sagte, jetzt habe ich gemerkt, dass dir Jesus so wichtig ist, dass du sogar dein Leben hergeben würdest. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Sicher eine sehr ungewöhnliche Art, gläubig zu werden, durch einen inneren Ehekrieg. Aber manchmal können Gott auch aggressive Leute gewinnen, durch den Widerstand hindurch zu ihnen reden. Jesus stellt sich hier vor als der Heilige und Wahrhaftige, das heißt einer, der zweifelsfrei wirklich ist in seiner Liebe. In unserer Umgebung wurde ja gerade in einem Nachbarland ein Präsident gewählt. Hinterher musste er zugeben, dass sein Hochschulstudium auch keines war. Dachte ich, was ist das schon für ein Staat, für eine glaubwürdige Verantwortung, wenn das, was ich als Voraussetzung nannte, noch nicht einmal zutrifft. Und hier ist einer, der sagt, ich bin der Heilige und der Wahrhaftige, das heißt zweifelsfrei wirklich in dem, was auch morgen noch stimmt und Liebe beinhaltet. Jesus sagt dieser Gemeinde, sie hätte sein Wort bewahrt. Er zählt keine großen Werke auf, aber das ist ihm sehr wichtig. Und da gibt es einen interessanten Ausspruch von einem süddeutschen Christen, den mancher vom Namen her kennt, der ist schon lange tot, von Bengel, der sagte, wie wir mit Gottes Wort umgehen, so geht Gott auch mit uns um. Ich wiederhole das. Wie wir mit Gottes Wort umgehen, so geht Gott auch mit uns um. Könnte man jetzt mal übertragen. Hier wurde das Wort bewahrt, also wird Gott die Gemeinde bewahren. Wenn man das Wort ablehnt, könnte es ja sein, dass Gott vielleicht auch zunächst uns draußen stehen lässt. Wobei, da wird es etwas kritischer, weil ich denke, er sucht uns. Trotzdem ein interessanter Satz. Wie wir mit Gottes Wort umgehen, so geht Gott auch mit uns um, zumindest zum Nachdenken. Er bewahrt seine Gemeinde, weil sie sein Wort festhält und seinen Namen nicht verleugnet. Ich weiß nicht, was Sie von der politischen Lage wissen, wo überall Christen verfolgt werden auf der Erde. Ein Hauptkampfgebiet, wo ganze Sippen abgeschlachtet werden, ist der Südsudan, wo der islamische Norden gegen den christlichen und auch sonst gestalteten Süden vorgeht und sie zu Tausenden umbringt oder in Lagern kaserniert und ihnen nichts zu essen gibt. Sie brauchen nur ein Wort sagen, Allah ist Gott, und schon bekämen sie Nahrungsmittel. Manche sind bereit, lieber zu verhungern, als diesen Namen Jesus zu verleugnen. Und ich denke, dass Gott auch durch solch ein Zeugnis zu den Menschen spricht, die sich als Sieger fühlen. Vielleicht spüren sie doch, dass der Sieg manchmal auf der anderen Seite ist, obwohl die Leute als Verlierer aussehen. Der Gemeinde wird also gesagt, sie hätten das Wort bewahrt, auch unter Druck und seinen Namen nicht verleugnet. Er verspricht ihnen eine offene Tür für dieses himmlische Jerusalem. Offene Tür könnte aber auch bedeuten, offen für Missionen. Ihr könnt jetzt auch in Kleinasien weitererzählen, was euch Gott bedeutet. Eine offene Tür im Gebet und zum Dienst. An der Stelle eine Frage, offene Türen, wie sieht es aus in unserem Leben? Gott öffnet Türen, er verschließt auch Türen. Manchmal ist es Bewahrung, wenn er Türen verschließt für uns. Manchmal benutzen wir aber auch offene Türen, die Gott nicht geöffnet hat. Zum Beispiel mit ein bisschen Geld kann man heute viele Türen öffnen. Mit ein bisschen Schönheit kann man auch manche Türen öffnen auf anderen Gebieten. Und es ist immer die Frage, hat Gott mir diese Tür geöffnet oder habe ich sie mir selber aufgetan? Und ich denke, dass wir manchmal uns die eigenen Lebenswege verbauen, indem wir uns selbst Türen öffnen. Von wegen, von denen Gott gar nicht wollte, dass wir sie gehen. Es gibt ein Wort, da heißt es mal, Jesus schlägt manchmal eine Tür zu, um ein Tor zu öffnen. Das heißt, er verbaut manchmal eine Möglichkeit, um eine andere zu geben. Denken wir an ein Beispiel. Da wurde einem Prediger verboten, in seiner Kirche zu predigen. Also Kirche heißt nicht nur dieses Gebäude, sondern die Organisation. Ihm wurde der Stuhl vor die Tür gesetzt, das heißt, die Kirchentür wurde zugeschlagen. Und er hat dann auf der Straße gepredigt. Sein Name ist John Wesley. Er hat zu Bergarbeitern gepredigt, zu Kohlearbeitern und hat Tausende zum Glauben an Jesus geführt. Später wurde dann die methodistische Kirche draus. Das heißt, hier wurde jemand ins Abseits geschoben, die eine Tür war zu und die andere tat sich gewaltig auf. Die Frage ist auch da, welche Türen schließt Gott uns manchmal zu und welche öffnet er, um einfach den Segen vielleicht in eine andere Richtung fließen zu lassen. Die Gemeinde hat eine geringe Kraft, sie ist schwach und es kann sein, dass auch in unserem Leben manchmal auch Schwächephasen, Segensphasen sind, dass sie vielleicht mehr zu unserer Vollendung beitragen als manche intensive Einsatz, von dem wir auch wissen, dass Gott ihn gesegnet hat. Ein bewahrtes Wort führt zu einer bewahrten Gemeinde, von der es heißt, sie harren auf Jesus. In der Bibel steht ja, Jesus wird wiederkommen. Frage, glauben wir das? Warten wir darauf, dass er wiederkommt? Oder denken wir nur, dass wir vielleicht durch den Tod hin zu ihm kommen, falls wir diesen persönlichen Glauben haben? Als vor Jahren Leute von der deutschen Wiedervereinigung sprachen, hielt man sie politisch für ein bisschen reaktionär, so die Leute, die nicht loslassen können. Inzwischen muss man sagen, sie waren eigentlich nicht die Leute, die irgendwo daneben lagen, sondern wir sind alle überrascht worden von diesem Geschenk Gottes. Keiner hätte fast mehr damit gerechnet. Und so wird es einmal sein, wenn Jesus wiederkommt. Viele haben davon gehört, aber wahrscheinlich wird doch die Überraschung groß sein, wenn er tatsächlich da ist und man spürt, welche Auswirkungen das hat für die Christen und auch für die Welt. Der Gemeinde hier wird versprochen, Jesus würde sie bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Stunde der Versuchung in der Bibel ist die sogenannte große Trübsal. Das heißt, eine ganze Phase der Versuchung, wo Gottes Gerichte über die Erde gehen und hier auf der Erde ein sogenannter Messias, der sogenannte Antichrist, herrschen wird, der mit einem Friedensreich die Menschen gewinnt, bis dann alles auseinanderplatzt. Wer über diese große Trübsal und ihre Schrecken mehr lesen möchte, kann die Offenbarung lesen, Kapitel 6 bis 19. Jesus bewahrt davor. Das ist sicher wichtig zu glauben, denn diese Trübsalzeit heißt in der Bibel die Zeit des Zornes Gottes. Und in Römer 5, Vers 9 heißt es, Jesus ist unser Retter vor dem Zorn. Nicht in dem Zorn, nicht nach dem Zorn, vor dem Zorn. Insofern glaube ich, dass Christen, nicht nur diese Gemeinde, sondern auch andere Christen, nicht in diese Endversuchung hineinkommen, sondern vor diesem Zorn Gottes gerettet werden. Wenn wir das Vaterunser beten, beten wir immer, führe uns nicht in Versuchung. Und wenn ich das recht verstehe, ist damit eigentlich nicht so das tägliche Kleinkramzeug gemeint, wo man versagen könnte, sondern eigentlich diese Endversuchung, dass Gott uns bewahrt vor dieser Zeit und vorher zu sich nimmt. Gott bewahrt nicht vor Kämpfen, er bewahrt nicht vor Bedrückung, aber er bewahrt vor dem Bösen. Und er sagt diesen Leuten, haltet fest, was ihr habt. Ja, macht so weiter wie bisher, das war gut. Setzt euch weiter ein für Jesus, auch mit eurer kleinen Kraft. Und dann wird diese Krone auf euch warten. Sonst könnte es sein, dass jemand anders sie nimmt. In der Bibel gibt es viele Beispiele, wo einer das übernimmt, was ein anderer hätte haben sollen. Da gab es einen Esau, der seine Erstgeburt verspielte an seinen Bruder Jakob. Da gab es einen König Saul, der sein Königtum verlor an David. Da gab es einen erstgeborenen Ruben, der eigentlich seine Fürstenstellung verlor an Juda und viele mehr. In der Bibel, wo einer den Posten des anderen übernimmt, weil der eine versagt hat. Halte fest, was du hast, mach so weiter, lass dich nicht abbringen, egal wodurch, Glaube, dass Jesus dich weiter einsetzt und führt. Und jetzt wird dieser schwachen Gemeinde ein erstaunlicher Gestaltwandel angekündigt. Sie würde nämlich zu einer Säule im Tempel werden. Und eine Säule im Tempel ist ja etwas Stabiles, das ist nichts Schwaches mehr. Damals war es üblich, wenn ein heidnischer Priester starb, konnte er im Tempel seines Gottes eine Gedenksäule bekommen. Ja, da stand dann sein Name drauf, wann er geboren war, was er getan hat. Vielleicht hat Jesus hier dieses Bild übernommen, das weiß ich nicht, oder darauf angespielt, dass eine ganze Gemeinde zu einer Säule wird, aber nicht damit ihre Werke da groß draufstehen, sondern einfach zur Ehre Gottes in seiner Nähe bleiben. Könnte man ja sagen, furchtbar langweilig, immer bei Gott bleiben, als Säule irgendwie fest eingemauert, tragfähig, belastbar. Diese Leute in Philadelphia wohnten in einem Erdbebengebiet, wo es nach Christus anfing mit gewaltigen Erdbeben, denen ganze Ortschaften zum Opfer fielen und die jahrelang weitergingen. Die Leute haben oft nicht mehr in ihren Häusern gewohnt, sondern auf der Straße geschlafen, auf Plätzen. Ab und zu liefen sie mal zurück und gleich wieder raus. Die wussten also, was es bedeutet, wenn man in einem Haus bleiben kann, wenn man da geborgen ist und nicht ständig wieder raus muss. Und insofern war das für sie vielleicht überhaupt nichts Unangenehmes, sich vorzustellen, sozusagen ein Pfeiler im Tempel zu sein, endlich einmal drin bleiben zu dürfen, geborgen zu sein. So wie das ja auch in diesem Psalm 23 am Ende heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und es ist ja kein Bild der Bedrohung, sondern der Geborgenheit, für immer geborgen in der Nähe Gottes, sogar über den Tod hinaus. Ihnen wird dann gesagt, dass auf die Säule drei Namen geschrieben werden, der Name Gottes, der Name des neuen Jerusalem und der neue Name von Jesus, den wir noch nicht kennen, diesen neuen Namen von Jesus, ein Ehrenname. Diese Stadt Philadelphia war auch gewohnt, dass Namen geändert werden, je nach Bezug zu dem Herrscher. Sie wurde gegründet von einem Fürsten Attalos II. Im 2. Jahrhundert vor Christus, der eine ganz tolle Beziehung zu seinem Bruder Eumenes hatte und ihn so sehr liebte, dass er den Spitznamen Philadelphos bekam, das heißt der Bruderliebende. Und nach diesem Spitznamen wurde dann eigentlich der Name dieser Stadt genannt. Philadelphia heißt Bruderliebe auf Deutsch übersetzt. Die Stadt wurde durch Erdbeben auch geschädigt. Dann gab es einen Kaiser, der hat sie wieder gefördert, der Kaiser Tiberius. Daraufhin hat sie ihren Namen geändert in Neo Caesarea. Der Kaiser war ja der Cäsar, der hat sie gefördert. Also jetzt haben sie den Namen des Kaisers geehrt, Neo Caesarea. Der nächste Kaiser hat sie wieder gefördert. Es war der war aus dem Geschlecht der Flavier. Also hat die Stadt den Namen angenommen Flavia. Es war der Kaiser Vespasian. Und schließlich am Ende hieß sie dann wieder Philadelphia. Bekam ihren ursprünglichen Namen. Sie wusste also, es kann etwas beinhalten, wenn ein Name geändert wird. Und diesen Christen heißt es, dass Gott sie bewahren wird. Später in dem Türkensturm sind ja all diese Gemeinden, die hier erwähnt wurden, ausradiert worden. Mit Ausnahme dieser Gemeinde in Philadelphia und der Gemeinde in Smyrna. Was ich gelesen habe, ist, dass es heute in dieser Stadt immer noch Christen gibt. Allerdings hat sie den Namen Alasha und es heißt auf Deutsch übersetzt Gottes Stadt. Ist doch interessant. Eine Stadt, die mal den Namen Bruderliebe trug, wo Christen die himmlische Stadt versprochen wird, heißt heute Gottes Stadt, übersetzt auf Deutsch. Hier haben wir eine ganze Menge von Zusagen. Die Zusage der offenen Tür, die Zusage der Bewahrung, die Zusage der Krone, die Zusage, ein Pfeiler zu sein. Allerdings auch eine Reihe von Verbindungen damit. Einmal die Bedingung, halte fest, was du hast. Und das andere war, sie haben das Wort bewahrt und deshalb werden sie von Jesus bewahrt. Mein Einstieg war die Frage nach den Türen. Und damit möchte ich auch wieder schließen, dass wir jetzt einmal nicht nur über die Tür nachdenken, wo vielleicht stand Ruhetag und wir da nichts zum Mittagessen bekamen, sondern die Frage, welche Türen hat Gott in meinem Leben schon geöffnet? Wo ich einfach spürte, da geht es weiter mit ihm. Welche Türen hat er schon verschlossen, wo ich merkte, hier komme ich nicht durch? Vielleicht als Bewahrung, vielleicht verstehe ich auch nicht, warum er sie verschlossen hat. Und glaube ich persönlich, dass Jesus für mich die Tür ist zu Gott Glaube ich an diese offene Tür im Gebet? Habe ich Gewissheit für diesen ewigen Zugang zu diesem himmlischen Jerusalem? Und habe ich eine offene Tür, um diesen Glauben auch zu bezeugen? Es wäre also schön, über Türen nachzudenken, vielleicht auch betend im persönlichen Leben, die Jesus öffnet, wobei er ja selber sagt, auch ich bin die Tür. Herr Jesus, du hast dieser kleinen Gemeinde versprochen, dass sie immer eine geöffnete Tür haben wird, dass sie letztlich gelobt, obwohl sie schwach ist. Ja, du hast ihr versprochen, dass sie eine ganz gesicherte und geborgene Zukunft hat. Hab Dank für deine Nähe. Hab Dank, dass du auch uns nahe bist. Segne uns, dass wir auch die offenen Türen entdecken, die du uns im Leben gibst. Und hab Dank, dass du selber diese Tür zu Gott bist. Amen.